Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
Du bist aus dem Landkreis Cuxhaven und hörst jetzt zu, dann bist du sicher schon bei Stadtradeln eingetragen. Bist du es eigentlich, Mailin?
Auf jeden Fall.
Und? Läuft gut?
Ah, jetzt ist gerade Mittwoch. Ich glaube, so viele Kilometer habe ich es noch nicht geschafft bis heute, aber ich werde definitiv dranbleiben.
Okay, aber das Stadtradeln läuft ja schon seit Sonntag, und wenn du jetzt gerade den Podcast aktuell hörst, du kannst immer noch einsteigen, du kannst noch alleine einsteigen, du kannst dir noch Teams suchen, komm auch gerne noch in unser Team. Allerdings, beim letzten Podcast habe ich gesagt, 200 Kilometer sollte man dann schon leisten, wenn man jetzt in unser Team kommt, aber das schafft man immer noch, oder?
Ja, du kannst ja auch die Kilometer nachtragen, die du schon seit Startbeginn gemacht hast.
Das stimmt allerdings, ja, alles klar, du kannst ja auch nachtragen. Okay, dann fühl dich ermutigt, komm in unser Team, Rad- und Tour-Team beim Stadtradeln des Landkreises und der Stadt Cuxhaven und aller Kommunen im Landkreis Cuxhaven, also wirklich große Sache, sei dabei. Mein Lieben, aber welche Kilometer nicht dazu zählen, sind die du jetzt gerade gefahren hast und die ich gefahren habe, oder?
Ja, und auch die unsere Kunden einen Tag vorm Start gefahren sind.
Stimmt, auf der Tour in Hamburg, aber gerade unsere Kilometer, du bist in Holland oder bist von Holland wieder nach Deutschland gefahren, ne?
Ja,
erzähl
genau.
Erzähl mal, wie war das?
Genau, ich habe ein verlängertes Wochenende gemacht, von Freitag bis Montag mit einer Freundin, und habe sie quasi auf ihrer ersten Bikepacking-Tour begleitet als Tourenguide. Und wir sind im Zug nach Amsterdam gefahren und sind dann aufs Gravelbike gestiegen und von Amsterdam über Utrecht, ich bin da nicht so gut in diesen ganzen Städten, aber auf jeden Fall waren wir dann zwischendurch noch in Hengelo und in den Dammerbergen und sind dann bis Sieke zurückgefahren.
Das hört sich gut an. Ich habe gerade eine Bewerbung reingekriegt von einem jungen Mann, der Mechatroniker werden möchte bei uns. Der hat die Tour andersrum gefahren als Bikepacking-Tour mit seinen Freunden.
Ach, witzig. Sehr geil. Sehr cool.
Jetzt, wo du es gerade beschreibst, fällt mir das gerade wie Schuppen von den Augen. Ja, Mensch, der ist das fast genauso gefahren, nur andersrum.
Ja, das war auch ganz witzig, weil ich bin ja bisher auch immer von in der Nähe von zu Hause weggefahren. Also so, dass man quasi den Prozess sieht, wie sich das verändert während der Tour von dem Bekannten, was man halt so von zu Hause kennt, zu was ganz Neuem. Und jetzt war es halt im Grunde ganz andersrum, weil wir ein bisschen Termindruck nach hinten hatten, haben wir gesagt, wir können nicht nach Amsterdam fahren und dann mit Druck bis Amsterdam fahren, um das rechtzeitig zu schaffen, sondern haben gesagt, wir gucken mal, wie weit wir zurückfahren können und steigen dann irgendwann einfach in Zug, wenn wir fertig sind.
Wie weit seid ihr gekommen?
Bis Sieke.
Ah, bis Sieke direkt.
Und dann in den Zug gestiegen und nach Hause gefahren. Und es war wirklich mal ganz anders, weil du bist halt im Grunde genommen den ersten Tag, hast du volle Breitseite Impression und wow und krass und anders bekommen. Und das hat sich immer mehr verändert zu, okay, jetzt sind wir wieder in Deutschland.
Also der Spannungsbogen wurde kleiner am Ende.
Ja, also ich meine, Holland ist ja nun mal einfach das Fahrradland schlechthin, ne? Also das ist halt, du bist halt verwöhnt die ersten Tage von sensationell genialer Fahrradinfrastruktur und merkst genau, wo du die Grenze wieder überfahren hast. Und da, also in Holland waren die Waldwege wirklich teilweise asphaltiert oder hatten so allglatten Schotter, dass du wirklich keine Bodenwelle gemerkt hast. Und auf einmal bist du in Deutschland und es ist nur noch eine Hubbelpiste und das ohne Waldweg.
Okay, das war bei mir, also ich musste keine Grenze überschreiten, weil ich bin tatsächlich in einem Land geblieben.
Du warst in der Schweiz, ne?
Ich war in der Schweiz, genau. Und hatte mir die Strecken rausgesucht und mit Komoot geplant und Gravel eingegeben. Ich war ja mit meinem Reiserad unterwegs. Klar, das ist graveltauglich, ist ja ein Gravelbike. Aber mit Gepäcktaschen, und ich hatte alles dabei. Ich war ja geschäftlich unterwegs. Ich hatte ja Geschäftstermine in der Schweiz, habe da Beratung von Fahrradgeschäften gemacht an zwei verschiedenen Standorten und bin dann von dem einen Standort zum anderen mit dem Fahrrad gefahren, 100 Kilometer, und dann von dem zweiten Standort auch zum Bahnhof, wo die Rückfahrt begann, auch mit dem Fahrrad nochmal 100 Kilometer gefahren. Also 200 Kilometer durch die Schweiz getourt.
Und auf Gravel-Strecken, wie ich rausgehört habe, also Gravel-Strecken.
Richtig, Gravel-Strecken, weil es gibt auch wirklich schöne Radwege in der Schweiz, die ausgeschildert sind und die überwiegend asphaltiert sind oder ganz glatten Schotter haben. Und meine Gravel-Strecken gingen teilweise parallel nur 100-200 Meter daneben, aber waren dann wirklich richtige Gravel mit grobem Schotter und mal in den Wald rein und ein bisschen berghoch und bergrunter und so. Das war schon anspruchsvoll.
Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt so Schweiz sagst, dann muss ich ja immer sofort an riesenhohe Berge denken. Die hatten wir ja auf unserer Tour nicht, beziehungsweise wir haben ja schon geflucht, wenn wir mal ein kleines Hügelchen dazwischen hatten. Das sah bei dir bestimmt anders aus, oder?
Ja, nicht ganz. Also es waren gar nicht so viele Höhen. Also das war irgendwie 1400 Höhenmeter am ersten Tag und bei der zweiten Tour sogar noch deutlich weniger. Ich glaube nur 400 oder sowas. Da bin ich wirklich an einem Fluss lang und das logischerweise gibt es da nicht viele Höhenmeter und dann hätte ich über das Jura, Schweizer Jura rüber gekonnt, das habe ich mir dann aber gespart, weil dann hätte ich den ganzen, dann wäre ich halt einen Tag später zu Hause gewesen. Da bin ich dann mit der Bahn durch den Berg, durch den Tunnel durchgefahren nach Basel.
Aber dann ist ja 100 Kilometer als Strecke für Gravel und ein paar Höhenmeter doch auch eine ganz schön krasse Etappe, oder?
Ja, es ging, ne? Es war okay. Also war schon auch anspruchsvoll und ich hatte dann mir auch selbst ein bisschen Zeitdruck gemacht, morgens früh aufgestanden, in dem fantastischen Hotel dann losgefahren, ein bisschen versorgen und dann wollte ich aber auch, das ist ja dann manchmal so, dann setzt man sich so einen Zug, der wäre cool, wenn man den erreichen könnte und irgendwann wird der dann so zum Ziel und dann wird's eng und dann gibst du Gas und fährst noch ein bisschen schneller. Also man könnte natürlich auch 1-2 Stunden später fahren, aber irgendwie will man das dann nicht.
Ja, das kenne ich. So ein Erlebnis habe ich mit meinem virtuellen Trainingspartner in meinem Garmin gerade gehabt. Wenn man den dann im Display auf einmal sieht, dann will man den auch kriegen.
Ja, man setzt sich da natürlich irgendwie ein bisschen unter Druck, macht auf der einen Seite Spaß, auf der anderen Seite, ich wollte den Tag auch nach Hause. War ich ein paar Tage unterwegs und dann ist auch Abschluss und dann habe ich mir das einfach auch vorgenommen, den zu kriegen. Und das hat aber auch super geklappt. Also so viel Druck war da dann nicht hinter. Aber man könnte natürlich auch sagen, ja gut, dann fahr ich ja 2 Stunden später.
Du warst ja zum Arbeiten in der Schweiz, wenn ich das jetzt so richtig weiß. Und war das jetzt dadurch, dass du es kombiniert hast mit Radfahren überhaupt sowas wie Arbeit oder hat sich das anders angefühlt?
ja, meine Arbeit fühlt sich immer gut an, aber das war natürlich ganz besonders. Fantastisches Wetter in der Schweiz, fantastische Landschaften, tolle Hotels und dann war auch noch die Arbeit toll. Die Kollegen, die ich da getroffen habe, wo ich mitarbeiten durfte, das war einfach alles toll. Also rundherum gelungen und schön und fühlt sich dann tatsächlich ein bisschen an wie Urlaub.
Ja, das finde ich aber sowieso auf dem Fahrrad. Also ich muss ja sagen, wir haben ja Urlaub gemacht 4 Tage lang. Und das hat sich aber angefühlt wie eine Woche Urlaub oder sogar noch länger. Und du hast ja wirklich, also ich finde das ja so schön, ich meine, ich kenne das Gefühl ja vom Radreisen. Ich mache das ja so gerne, weil es sich halt eben in kurzer Zeit einfach so nach Freiheit anfühlt und nach Erholung. Aber das jetzt nochmal bei jemandem zu sehen, der das halt eben noch gar nicht kannte, dieses fette Grinsen über 420 Kilometer im Gesicht und dieser Kompromiss, den man eingeht, lache ich jetzt weiter und schlucke Fliegen oder mache ich den Mund zu und verzichte auf die Fliegen, aber aufs Lachen auch. Also das war schon sehr cool zu sehen.
Also hat deiner Freundin sehr gut gefallen.
Ja, total.
Ich muss ja dazu sagen, vor der Schweiz, ich bin ja direkt von Hannover in die Schweiz mit dem Zug gefahren und nach Hannover bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Mit meiner Frau und mit Freunden zu 6 haben wir eine Radreise gemacht von Neustadt am Rübenberge. Mhm. Über Rinteln und Weserradweg wieder zurück durch den Deister wieder nach Hannover. Tatsächlich von Freitagabend bis Sonntagnachmittag eine schöne Radreise, 3 Tage.
Ja, das klingt nach einer ähnlichen Radreise, die ich letztens auch da gemacht habe, als ich nach Eschwege über Ostern bin. Also, ihr seid beim Steinhuder Meer gewesen.
Ja, oder? Wir sind am Steinhuder Meer. Wir sind tatsächlich am Steinhuder Meer gewesen. Ersten Tag, dann spät angekommen, 18.30 Uhr am Bahnhof in Neustadt und dann nur irgendwie 25 Kilometer bis zum Hotel und dann aber die nächsten beiden Tage schöne, volle Etappen und das war wirklich ganz fantastisch. Wie schnell man, das wollte ich nur deswegen sagen, weil du gerade gesagt hast, wie schnell so eine Radreise in Urlaub umschlägt, das war vom Bahnhof in Neustadt, ich glaube keine 5 Minuten und wir waren in Urlaubsfeeling.
Ja, also das finde ich eben das Wahnsinnige am Radreisen, das ist einfach so schön und ich glaube, man kann sich das einfach auch gar nicht vorstellen, wie schön das ist, wenn man es nicht einfach mal gemacht hat.
Die Strecken, die wir jetzt gefahren sind, die machen wir ja wieder in unsere Collections rein und in Komoot bei uns, wenn ihr uns folgt bei Rad und Tour, bei Komoot, dann findet ihr die Touren da. Die meisten von unseren Strecken haben wir sowieso freigegeben. Unsere getrackten Strecken findet ihr da auch. Also geh doch einfach mal da rein, wenn du Bock hast, was nachzufahren oder wenn du genau gucken willst, wo wir lang gefahren sind, wo es so schön war, dann kannst du die Strecken da finden. Und eine 66-Kilometer-Tour können wir nachher da doch bestimmt auch draus machen, oder?
Mit Sicherheit. Und das Schöne bei den Touren finde ich ja, also wer da mal so richtig reintauchen will und auch visuell was sehen will, wir unterschmücken das auch noch mit Bildern, oder?
Genau, wir machen da Bilder zu und dann müssen wir beide uns jetzt nochmal einigen, wer hier seine 66 Kilometer vorstellen darf.
Oh, das wird ein Battle. Ich weiß gar nicht, wer die, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du noch schönere 66 Kilometer hattest
als ich. Ich habe das Wasserstraßenkreuz, wo der Mittellandkanal über die Weser geht und Porta Westfalica. Ich finde, das
ist
schon...
Wir müssen uns, glaube ich, gleich mal die Bilder angucken, wer hier die schöneren hat.
Also seid gespannt nachher, 66 Kilometer gibt's noch.
Sehr gut. Also jetzt kommen wir aber mal vom Erholungsthema zu ein bisschen mehr Sport und Ehrgeiz, oder?
Noch mehr Sport und Ehrgeiz, als sich einen Zug vorzunehmen, den man kriegen muss. Ja, du hast recht, Bike Navy steht wieder an.
Genau, und zwar vom 13. bis zum 15. Juni, das ist quasi schon ganz bald. Und um das ganze Event mal so ein bisschen zu beschreiben und zu erklären, haben wir den Organisator eingeladen mit einem zusätzlichen Gast.
Ja, dann hören wir doch mal rein und das wird richtig spannend, glaube ich.
Ja, das ist ja ein ganz besonderer Podcast heute, Marlene. Also wir haben Gäste, also so viele Gäste wie sonst selten, gleich zwei. Ein alter Bekannter, das ist Stolli. Stolli ist mal wieder unser Gast. Freut mich sehr, dass du heute dabei bist, Stolli. Und Simon Geschke, das ist das erste Mal. Und da freue ich mich aber auch ganz besonders, dass Simon Geschke da ist. Den meisten wahrscheinlich als Radsportler bekannt. Ja, schön, dass ihr beiden da seid.
Ja, moin moin aus Berlin.
Und hallo aus Freiburg.
In Freiburg. Simon, ich bin gerade bei dir vorbeigefahren. Ich sitze im Zug. Wenn das so ein bisschen manchmal komisch hier rüberkommt im Podcast. Ich muss nach Hause. Also. Ich muss weg von dir. Aber kannst mal sehen, so dicht sind wir zusammen. Also wenn das im Podcast hier so ein bisschen manchmal komische Soundqualität ist, dann liegt das zu beeindrucken, dass ich im Zug bin in jedem Fall. Ja, wunderbar. Warum haben wir euch eingeladen, Stolli? Du hast wieder was Tolles vor im Landkreis Cuxhaven, in der Stadt Cuxhaven. Und das ist natürlich wieder mal eine Chance zu fragen, was dich bewegt und was du machst.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung wieder zum Podcast. Im letzten Jahr mit Robert Förstemann, diesmal ein absoluter Straßenguru, wenn ich das mal so sagen darf, Simon Geschke, dessen Vater ich in Berlin oft schon getroffen habe, auch eine Legende. Ja, wir machen wieder Bike Navy auf dem Marinefliegergelände, 3 Tage diesmal. Also es wächst und wächst und wächst, darüber bin ich sehr froh und glücklich. Und noch glücklicher bin ich, dass wir dieses Jahr insgesamt 20 ehemalige Topstars des Radsports eingeladen haben, von der Straße, wie Simon, oder auch von der Bahn. Also 20 Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, Deutsche Meister, Tour de France, Etappensieger und Bergtrikotträger, um auf Simon zurückzukommen. Und alle kommen sie aus ganz Deutschland, zum Teil auch aus dem Ausland. Wir haben das erste Mal einen dänischen Kollegen mit dabei, Mark Hester, auch schon 6-Tage-Sieger in Berlin und anderswo. Insofern, ja, wird das ein Riesenaufgebot und wir freuen uns total auf die Veranstaltung.
Ja, wir freuen uns auch alle. Haben ja so ein bisschen schlechtes Gewissen bei denen und ich, aber wir haben eine Terminkollision. Also wir machen ja tatsächlich zur gleichen Zeit eine eigene Veranstaltung, aber deswegen ist es ein Grund mehr, hier für deine Veranstaltung zu werben und zu trommeln. Und ich weiß auch, dass schon ganz viele heiß sind und in unseren WhatsApp-Gruppen, da formieren sich schon die ersten Züge, die Simon Geschke vor sich herjagen wollen und ihn schlagen wollen. Aber Simon, Jolly hat gerade schon gesagt, Bergtrikot oder Bergetappe, das ist ja bei uns nicht auf dem Flughafen nicht so sehr bergig. Wie schnell bist du da oder wer wird dich schlagen können?
Oh, also werde ich meine Qualitäten nicht ganz so ausspielen können auf dem Flugplatzgelände, aber ein bisschen Erfahrung habe ich bringe ich auch auf der Flachen mit. Aber ich glaube, rein vom Körperbau, wir hatten es eben vom Robert Förstemann, werde ich da Probleme haben, sicherlich auf der Flachen. Aber gucken wir mal, ich bin ja dafür noch zumindest noch nicht ganz so lange raus, wie vielleicht andere schon von der Profikarriere. Ich hoffe natürlich, dass ich mich da nicht absolut blamiere.
Simon kennt natürlich auch den alten Spruch, im Norden sind die Berge der Wind. Und da bläst es auf dem, das können wir schon mal sagen, Thorsten, du weißt es ja selber, du bist ja häufig genug mit dabei gewesen im Vierer oder in anderen Formationen. da auf dem Flughafen bläst es ganz schön und insofern bieten wir dir halt so eine Art Berg an und da wirst du gut klarkommen, da bin ich ganz sicher.
Ich muss ja sagen, für Menschen wie mich, die jetzt im Flachland groß geworden sind, ist sogar der Flugplatz bergig. Also ich bin einmal bei euch mitgefahren, das weiß ich noch, und da ging das für meine Verhältnisse schon ziemlich bergauf und bergab. Ich habe mich erschrocken, wie viele Höhenmeter da für norddeutsche Verhältnisse zusammenkommen. Und wie du schon sagst, der Wind ist dann im Notfall sonst auf dem Berg. Mich würde ja mal interessieren, Simon, was bewegt dich denn überhaupt hier nach Norden, in den Norden von Deutschland zu kommen?
Also der Kontakt kam über meinen, ja, einer der ersten Kontakte im Profiradsport zustande. Das war Björn Schröder, der ja bei euch da oben jetzt wohnt inzwischen. Ich glaube sogar in Cuxhaven oder Bremerhaven. Und mit dem bin ich ja quasi mein erstes Profirennen zusammengefahren damals bei Milram. Und da waren wir direkt auf dem Zimmer zusammen. Und genau, der hat mich gefragt. Also ich kannte die Veranstaltung, muss ich zu meiner Schande gestehen, vorher noch nicht. Aber der hat mich gefragt und hat ein sehr, sehr gutes Wort für euch eingelegt. Und genau, da war ich auf jeden Fall direkt interessiert. Und ja, einfach wie so ein Klassentreffen. Ich habe auch gesehen, Marcel Sieberg ist da. Und dass wir da eine schöne Gruppe sind und hoffentlich eine schöne Veranstaltung machen können.
Jetzt hast du vorhin gesagt, Stolli, dass ihr 3 Tage am Start seid. Das Rennen ist aber trotzdem weiterhin nur an einem Tag. Ne? Was habt ihr denn außerhalb von diesem Rennen, was auf dem Flugplatz stattfindet, noch in eurem Timetable?
Also schönerweise findet ja genau an dem Wochenende auch die Aktion, die bundesweite Aktion Stadtradeln in Cuxhaven und im Landkreis Cuxhaven statt. Und wir machen ja sozusagen als Vorbereitung für den Wettkampf Sonntag am Freitag seit dem letzten Jahr eine gemütliche, wir nennen das Radausfahrt nach Otterndorf. Da gibt's Backen und Banken, wie wir im Norden sagen, also ein bisschen was auf die Gabel und was zu trinken. Und dann geht's wieder zurück. Da sind die Renner schon dabei. Simon kann leider an dem Freitag noch nicht. Und am Samstag, da ist er dann dabei, gibt's zwei Ausfahrten. Die eine nennen wir die Genießertour oder auch Espresso-Runde. 35 Kilometer mit einem 20er-Schnitt und dann gibt's die Runde und da ist der Kollege Simon dabei, schnelle Beine, Kette rechts, weil er noch einer der Jüngeren ist aus dem Ex-Profi-Feld. Und da geht's über 75 Kilometer und ich kann nur warnen, da fährt der Kollege Lars Teutenberg mit, der ist vollkommen irre, wie viele meiner Gäste letztes Jahr erlebt haben, als er nach der 75er-Runde kam, dann eine junge Athletin, muss man wirklich sagen, zu ihm und sagt, ja, also ich habe jetzt noch nicht genug. Na, da gesagt, okay, versuch dich mal hinten dran zu hängen. Und dann sind sie auf dem Flugplatz noch eine Extra-Runde gefahren und ich glaube, die Frau ist mit 200er Puls dann nach Hause gekommen. Die hatte dann keine Fragen mehr. Also es war ein nettes Erlebnis. Das ist am Samstag. Samstagabend gibt es eine Grillette und ein Bierchen, alle zusammen nach den Ausfahrten. Wir wollen es ja familiär halten. Das ist die Idee. Wir wollen Topsportler und ganz normale Leute zusammenbringen und einfach ja die Lust am Radfahren weitergeben.
Okay, noch mal ein bisschen was. Ich finde es super, dass wir hier für die Veranstaltung auch werben. Und das ist ja auch ein bisschen was Neues. Du sagst vielleicht noch mal was zur neuen Flugplatzrunde. Die ist ja auch anders geworden, Stolli, oder?
Ja, wir versuchen ja, unsere Veranstaltung immer weiterzuentwickeln und hören natürlich auch auf die Kritik unserer Gäste. Kritik verstehe ich immer positiv zur Weiterentwicklung. Die Leute haben gesagt, dass beim Aeronautikum, wo wir zuletzt gestartet sind, sehen sie halt sehr wenig von der Strecke. Die sehen quasi nur, du kennst es ja oder ihr kennt es ja, die Einfahrt in den Marinefliegerbereich und das war's dann. Und dann kommen die Athleten irgendwann zurück, fahren da 2-3 Mal durch den Start- und Zielbereich. Das haben wir verändert. Wir sind jetzt bei den Sportfliegern auf der südlichen Seite des größten deutschen Flughafens mit 64 Hektar, gewaltig, wirklich irre. Und dort haben wir eine Position, wo man die Strecke bis auf ein kleines Stückchen, wo die Strecke durch den Wald geht, komplett einsehen kann. Und der zweite Effekt, wir haben die Strecke nicht verkürzt, aber es gibt mehr Runden. Also da, wo man früher halt 10 Kilometer für eine Runde braucht, braucht man jetzt 2 Runden à 5 Kilometer, sodass die Rennfahrerinnen und Rennfahrer und auch halt alle, die da in der Nähe sind, mehr Aktion auf der Strecke sehen. Ich glaube, das macht Sinn.
Das ist eine super Sache, da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Das ist, mehr Durchfahrten, das ist gerade für die Familie mitbringen, immer total wichtig, finde ich.
Ja, und das vielleicht auch nochmal. Wir haben in dem Bereich den wir jetzt nutzen, auch ganz andere Möglichkeiten. Es gibt ein richtiges Eventdorf in Anführungsstrichen. Wir haben die Parkplätze 50 Meter entfernt, sonst da gab es auch wieder Diskussionen. Manche Rennfahrer sind ja nicht gerne zu Fuß und so weiter. So haben wir die Parkflächen um die Ecke. Und ja, ich freue mich halt besonders, ich will das nochmal betonen, zum Thema Teambildung. Deshalb ist ja Simon und die anderen sind alle da. Wir haben ja setzen einen Schwerpunkt in diesem Jahr auf die Zweier- und die Vierermannschaften. Das sind ja alles Zeitfahren. Also es gibt eine Zweiermannschaft. Da kann man sich einen Profi dazu holen, das wird ausgelost, oder eine Vierermannschaft, da kann man sich eben auch einen Profi von den 20 dazu holen. Und wir haben uns wirklich Mühe gegeben, die Besten der Besten, die noch auf dem Rad sind, also ihre Karriere, ihre aktive Karriere als Pros gerade beendet haben, dahin zu holen. Und ich bin stolz darauf, dass Simon uns zugesagt hat. Danke.
Gerne, gerne.
Das klingt auf jeden Fall auch total spannend für die Leute, die vielleicht einfach nur zuschauen, jetzt mal aus einer anderen Perspektive das ganze Rennen auch zu betrachten. Simon, auf wie vielen Flugplätzen bist du denn schon Rad gefahren?
Ich kann mich tatsächlich erinnern, in meiner U23-Zeit gab es in Brandenburg so auf so einem stillgelegten Flugplatz ein Rundstreckenrennen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie das heißt. Dann, ja, das kommt schon öfter mal vor. Bei der Tour de Suisse sind wir öfter mal. Das war allerdings ein Zeitfahren auf dem Flugplatz. Also ist mir nicht ganz fremd, sagen wir es mal so. Vergleichbar ja manchmal auch mit, was wir bei der Tour de France gemacht haben, auf Formel-1-Strecken ist ab und an mal eine Ankunft. Letztes Jahr oder vor 3 Jahren, glaube ich, bei der Tour gab es so Ankünfte und so weiter. Also das ist auf jeden Fall eine andere Dynamik als normale Straßen, sagen wir es mal so. Sehr, sehr einsehbar und super breite Straßen. Ja, kann man sich nicht verstecken.
Simon, wenn wir dich hier im Podcast haben, dann will ich natürlich auch mal ein bisschen was von dir wissen. Jetzt ist deine ganz aktive Karriere ja zu Ende, aber du kommst ja noch für so ein wichtiges Rennen nach Cuxhaven, für so ein Zeitfahren. Wie hast du dich in deiner aktiven Zeit vorbereitet? Oder hast du einen Talisman oder machst du ein Ritual, bevor du startest? Und wenn das so war, machst du es dann auch in Cuxhaven?
Wie auf die Weltmeisterschaft werde ich mich jetzt auf Cuxhaven wahrscheinlich nicht vorbereiten, weil dafür jetzt mein Leben doch ein bisschen anders ist. Nächste Woche bin ich zum Beispiel beim Giro vor Ort für Eurosport im Einsatz. Da freue ich mich drauf, aber da ist natürlich dann weniger Zeit so für die ganze, so die ganz motivierte Vorbereitung. Ich hatte natürlich meine Rituale, die, ja, zum Beispiel vor wichtigen Rennen dann so rote Beete-Extrakt morgens vorm Frühstück trinken oder letztes Jahr vor Giro und Tour natürlich immer Höhentraining. Also die Jahre davor immer dann in den französischen Alpen irgendwo auf 2300 Meter. Dann jetzt letztes Jahr, jetzt gibt's ja in Freiburg ein Hotel, was die Hotelzimmer mit simulierter Höhe machen kann. Da habe ich mich dann vorbereitet und ja, da lebt man dann schon wirklich alles für das eine Ziel, um so schnell wie möglich zu einem gewissen Zeitpunkt Rad zu fahren. Jetzt verlasse ich mich vor so Events dann doch häufiger mal einfach auf mein Talent und lasse es auf mich zukommen. Funktioniert bis jetzt auch ganz gut, weil genau so der ganz strukturierte Tagesablauf ist fast nicht mehr möglich jetzt.
Ja, eins ist ganz sicher, also Höhentraining brauchst du für Cuxhaven definitiv nicht. Also von daher brauchst du das Hotel in Freiburg dafür nicht buchen.
Ja, nee, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt dieses Jahr, das ist auch eine schöne Sache, dass ich jetzt Zeit habe für sowas und auch andere Sachen machen kann. Ob es jetzt, also ich fahre auch dann dieses Jahr mal, ist kein Rennen, aber so eine Gravel-Tour und bei der Deutschen Triathlon-Meisterschaft bin ich mal zu Gast und ich bin einen Freiburg-Marathon auch gelaufen und genau, da ist jetzt einfach viel mehr Abwechslung. Ich vermisse meine Profikarriere natürlich auch ein bisschen und die großen Rennen zu fahren, was immer sehr, sehr schön war. Aber gut, dann hätte ich jetzt dieses Jahr natürlich nicht nach Cuxhaven kommen können, so zwischen den großen Rennen. Und genau, jetzt habe ich Zeit, halt so Veranstaltungen zu machen und das ist auf jeden Fall auch sehr schön.
Jetzt hast du gerade schon so ein paar Einblicke gegeben in deine Vorbereitung, wie du dich damals so in deiner Profikarriere auf die Rennen vorbereitet hast und auch ein bisschen Einblicke gegeben, dass du dich jetzt auf diese Flexibilität freust und das genauso genießt oder anders genießt. Was mich aber interessieren würde, so als absoluter Nicht-Profisportler, und auch relativ neu im Bereich Wettkämpfe. Also ich bin da ja relativ frisch erst auf dem Rad unterwegs. warum machst du das, was du gemacht hast? Also was gibt dir das, dich selbst, also für jemanden, der vielleicht nicht unbedingt Radsportler ist, für den klingt das ja nach Selbstgeißelung. Was gibt dir das?
Ja, also es gibt einem ja auch sehr viel zurück. Also diese Endorphine, die man hat, wenn man ein gutes Rennen fährt oder vielleicht sogar ein Rennen gewinnt, kam es bei mir nicht ganz so oft vor, aber ja doch ab und an. Und also für die Momente lohnt sich das halt immer und da arbeitet man irgendwie immer drauf hin. Für, und wenn es nur ein Erfolg ist oder zumindest, ich meine, jeder ist ja dann irgendwo auch begrenzt in seinem Talent. Nicht jeder, der anfängt, Straßenfahrer zu sein, wird irgendwann die Tour de France gewinnen. So ist es halt irgendwie. Aber jeder setzt sich dann so seine Ziele und die zu erreichen, das ist dann immer ja in dem Moment so ein Glücksgefühl, dass man das dann halt auch gerne macht. Und dann ist es gar nicht so die Selbstgeißelung. Jetzt mit ein bisschen Abstand finde ich es halt auch ziemlich krass, was ich so die letzten 15, 16 Jahre gemacht habe. Aber tatsächlich, als ich dabei war, kam mir das gar nicht so schlimm vor. Das war halt, ich habe das immer gesagt, das ist für mich halt wie andere Menschen morgens ins Büro gehen oder wo man auch immer arbeitet, auf die Baustelle oder was auch immer. So bin ich dann halt aufs Rad gegangen und also es war ja auch nicht immer nur jeden Tag Vollgas und Quälerei, sondern es gab natürlich auch Tage, wo man sagt, boah ja, heute war echt ein schöner Tag, ich meine, jetzt ist das Wetter wieder gut. Gibt natürlich auch Sachen, die nicht so schön sind, aber es ist jetzt nicht immer nur Quälerei und dann Rennen fahren und man dann stürzt man oder so. Also es gibt natürlich immer Aufs und Abs, aber nee, also die kleinen Momente, die dann richtig Spaß gemacht haben, die haben dann für alles entschädigt.
Ich bin letztes Jahr mal wieder den Veloton in Berlin gefahren. Ich bin jetzt 65 und das geht ja los quasi am Brandenburger Tor und endet da auch wieder, also Straße des 17. Juni. Es war morgens um 7:30, es hat um 8:30 angefangen zu regnen und als ich im Ziel war, hat es aufgehört zu regnen. Aber diese Runde war so geil, ich bin da mit Endorphinen unterm Dach angekommen, dass ich 2 Tage davon profitiert habe. Abgesehen davon, dass ich mal Form hatte und gute Beine hatte und irgendwie die 67 Kilometer in 2 Stunden gefahren bin, das ist für mich ein überragendes Ergebnis gewesen. Und diese Freiheit, und das ist wirklich eine Art Freiheit, so wie ich sie sonst nur beim Bergsteigen erlebt habe oder beim Skifahren im Extremfall, die hast du nur beim Radsport und da extrem. Und deshalb kann ich das wirklich auf absoluter Amateurebene sehr gut nachvollziehen, was Simon gesagt hat.
Genau, also da ist, glaube ich, auch egal, ob man Amateur oder Profi ist, sobald man anfängt und so, keine Ahnung, so kleine Entwicklungen an sich spürt und man besser wird, und dann ist es, geht es gar nicht mal immer nur so um Siege, sondern auch das Ganze drumherum. Man lernt, also wie viele tolle Leute habe ich kennengelernt jetzt in den letzten ganzen Jahren, also seit ich in diesen Sport so ein bisschen reingeschlittert bin. Das ist auf jeden Fall was, ja, was man nie wieder eintauschen will.
Okay, das, also ich verstehe das und ich bin da voll und ganz bei euch. Das geht mir natürlich genauso. Aber für gerade für Amateure, wie Stolli und mich, ist natürlich die Technik am Rad fast das Wichtigste. Da müssen wir ja tun bis zum Ende. Also da sind wir ja immer voll dabei. Und deswegen mal die Frage an dich, Sam. Hat Technik schon mal für dich ein Rennen entschieden? Also war es schon mal wirklich entscheidend, ob du dich technisch anders ausgerüstet hast als vorher?
Ja, vielleicht, also unbewusst bestimmt. Technik, also der technische Fortschritt, der ist ja im Radsport die letzten, also jedes Jahr tut sich ja irgendwas. Und ohne das geht's fast nicht mehr. Also ich glaube, ein ganz großer Gamechanger waren die Wattmessungen an den Rädern, dass man halt viel gezielter trainieren kann und auch im Rennen dann, wenn man seine Zonen oder seine Bereiche weiß, dann wirklich so fahren kann, dass man halt eben nicht total in die Luft fliegt, was man in den Zeiten davor schon eher nochmal gesehen hat, so die ganz großen Einbrüche. Das war halt oft, weil Fahrer über ihr Limit sind und sich dann nicht mehr erholt haben. Und das ist jetzt natürlich alles ein bisschen berechnender geworden mit diesen Wattmessungen und dadurch ist der Sport natürlich auch weiterhin, hat sich immer weiterentwickelt. Und ja, ich war letztens auch mal im Jan-Ulrich-Museum und wenn man die Räder von damals so sieht, es gibt ja immer die Frage, wie es sein kann, dass die heutigen Zeiten bei der Tour immer noch genauso schnell sind wie damals in den 90ern, wo wir halt wussten, woran es liegt. Aber wo ich die Räder gesehen habe, war es für mich eher so, wie konnten die damals überhaupt so schnell fahren, wie wir heute mit dem Material? Also für mich ist es eher umgedreht. Wie die das konnten, wissen wir inzwischen. Aber es ist halt unfassbar, wie der technische Fortschritt sich im Radsport so entwickelt hat. Und also ich glaube, bei meinem Tour de France Etappensieg habe ich tatsächlich, ich bin nicht oft nach Wattwerten gefahren, weil ich immer sehr gerne aus dem Bauch rausgefahren bin. Aber gerade, also es war ja ein sehr langes Solo bei einer Bergetappe und das war eigentlich entscheidend, da halt nicht zu überziehen, weil man ja bei einem Rennen wie bei der Tour mit den ganzen Zuschauern und der sportliche Leiter redet mit einem über den Funk, auch eine technische Neuerung. Und ich glaube, der Wattmesser hat mich da eigentlich wirklich bewahrt vorm Überziehen, weil ich sonst ohne den wahrscheinlich in diesen vorletzten Berg viel zu schnell unten reingefahren wäre, ohne Rücksicht auf Verluste und wäre dann wahrscheinlich, also ich hatte ja sowieso Krämpfe dann im Finale und hätte ich wahrscheinlich die Etappe nicht gewonnen. Und das war was, wo ich sage, okay, dieser Wattmesser, ohne den hätte ich das jetzt an dem Tag wahrscheinlich nicht geschafft. Und das Schöne am Radsport ist aber auch, man hat nie einen Vorteil, den andere nicht auch haben. Also die Wattmessung, als das irgendwann kam, hatte das halt dann auch sofort jedes Team. Es gibt natürlich kleine Unterschiede immer, je nach Budget, was ein großes Team hat und was kleine Teams sich leisten können. Aber so Sachen, die wirklich rennentscheidend sind, so wie Wattmessung oder jetzt auch die neuen Fahrradcomputer mit GPS. Das ist auch sehr schön, wenn man die Strecke direkt wie auf dem Navigationssystem im Auto, wo man kennt, dass man in den Abfahrten halt auch viel schneller fahren kann, weil man genau sieht, die nächste Kurve, die macht sofort wieder auf. Da kann man voll durchbrettern und das hätte man halt, wenn man die Abfahrt blind fahren würde, in dem Sinne könnte man das nicht. Und auch deswegen sind die Rennen natürlich auch immer schneller geworden.
Jetzt hast du gerade so schön über Wattzahlen und Wattmesser gesprochen. Mich würde ja mal interessieren, wenn jemand jetzt beim Bike Navy gegen dich antritt, wie viel Watt muss er dann in die Pedalen treten, um dich zu schlagen?
Das ist ganz davon abhängig, wie schwer er ist. Denn ja, Wattzahlen sind ja das eine, aber das Entscheidende eigentlich sind die Watt pro Kilo, also gerade am Berg. Und da war mein 20-Minuten-Wert, also wenn es jetzt ein Rennen über 20 Minuten wäre, war in meiner Topform, die ich jetzt natürlich nicht mehr habe, ein bisschen über 6 Watt pro Kilo, was dann knapp 400 Watt fahren waren über 20 Minuten. Aber ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Aber genau, also ein bisschen über 6 Watt pro Kilo kann man hochrechnen. Aufs eigene Gewicht, wie viel das dann sind. Und das wären über 20 Minuten. Mein 5-Minuten-Rekord bin ich letztes Jahr nochmal gefahren. Das waren 450 Watt über 5 Minuten.
Bevor wir jetzt hier alle bange machen und die dann nicht mehr gegen dich antreten, wir wollen ja eigentlich, dass die Leute hier zum Bike Navy kommen und sich rege beteiligen und die Tage vorher fahren und aber auch an dem Sonntag nochmal ein bisschen sportlich richtig Gas geben. Das ist ja auch das, was dann wirklich Spaß macht. Und was natürlich super ist, alle können dich und aber auch die anderen ehemaligen Profis ja treffen und eben solche Fragen, die wir jetzt gestellt haben, auch an euch stellen. Ihr seid ja da ansprechbar und auskunftsfreudig. Ich habe das ja schon ein paar Mal erlebt. Das ist ja das eigentlich, was so schön ist, dass man einfach mal mit Leuten reden kann, die man sonst nur im Fernsehen sieht und die Daumen drückt und hofft, dass du die Etappe noch gewinnst. Ich kann mich daran erinnern, ich saß vor dem Fernseher, ich habe meine Beine haben gezuckt und haben dir mindestens noch mal 5 Watt reingegeben. Fernwart. Lass mich noch mal eine Frage stellen, die mich einfach interessiert, weil ich dich jetzt gerade habe. Sag mir mal bitte, wer ist denn der lustigste Fahrer im Peloton?
Lawson Craddock, der hat inzwischen auch schon aufgehört, der ist bei IF gefahren. Sehr lustiger Typ. Von den Fahrern, die man so kennt. Julian Alaphilippe ist ein ganz witziger Typ. Mit dem kann man immer den einen oder anderen Witz machen. Tadej Pogacar ist tatsächlich auch immer sehr locker, Wout van Aert. Mit denen kommt man immer leicht ins Gespräch. Was jetzt bei den großen Fahrern, verstehe ich auch mal total, wenn die dann nicht so Lust haben auf Smalltalk, wenn die gerade voll konzentriert sind. Aber die beiden sind zum Beispiel immer ganz, ganz gut drauf. Ja, da gibt es tatsächlich einige.
Auf jeden Fall cool. Und das sind auch Sachen, die man dich immer fragen kann, wenn du in Nordholz in Cuxhaven bist und beim Bike Navy bist. Solly, was machen wir noch, damit möglichst viele kommen?
Ja, ich wollte das nochmal eben ergänzen, weil Simon hat ja die Leute von heute aufgezählt oder fast von heute, aber wir haben in unserem Feld, also in unserem Star-Aufgebot, mit Sicherheit zwei Leute, die früher als die ganz großen Kasper galten. Und
Marcel Sieberg fällt mir ruhig mal kurz.
Danke. Genau, also Sibi gehört mit Sicherheit dazu und Jens Fiedler, der dreifache Olympiasieger auf der Bahn, mit dem ich gerade gestern wieder gesprochen habe, ist auch unschlagbar. Also da gibt es ein paar Stimmungskanonen. Es gibt auch andere, die sehr zurückhaltend sind, was ich auch angenehm finde. Wir bilden halt sozusagen die Gesellschaft ab. Gibt halt lustige und weniger lustige. Und so gibt es das auch bei uns. Ja, ich will noch, bevor ich noch eine hübsche Geschichte über Simon erzähle, vielleicht zwei, drei Sätze noch sagen. Wir haben ein großes Eventdorf aufgebaut, also für die Familie am Sonntag. Das ist einfach wichtig zu wissen. Wir haben ein großes Kinderprogramm. Die Kids selber können laufen und auch Radfahren. Ja, wir haben das ist auch neu. Wir haben drei Schulen aus Cuxhaven und Nordholz und aus Dore, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das darf ich mal sagen. Eine Schule, nämlich die in Nordholz, schickt 80 Kinder. Das ist sensationell. Da bin ich sowas von dankbar. Und ich sage immer, meine Veranstaltung ist on bike und nicht online. Wir müssen die Leute wieder aufs Rad kriegen oder auf dem Fußballplatz oder wo auch immer hin. Ich mache mir echt ein bisschen, das ist eine gesellschaftliche Verantwortung, die ich gerne trage. Wir müssen wirklich die Leute wieder zum Sport oder wo auch anders hinkriegen und weg vom Rechner. So, das wollte ich nochmal sagen. Also der Sonntag ist ganz wichtig. Laufen für die Kids, für die Erwachsenen. Wir bieten einen Duathlon an. Das erste Mal also 10 Kilometer laufen und dann im Anschluss 20 Kilometer Rennrad fahren. Das Programm ist bunt, geht über den ganzen Tag von morgens um 8 bis abends um 18 Uhr. Und die Freundschaft, der Spaß soll nicht zu kurz kommen. Das ist die Idee, die dahinter kommt. Familienveranstaltung mit Anspruch, also ich will immer gewinnen, auch wenn ich irgendwie als Amateur fahre, aber ich will auch Spaß haben und das übertrage ich auf meine Veranstaltung seit 30 Jahren und bin damit eigentlich ziemlich erfolgreich gewesen. Und kleine Geschichte noch am Rande, weil die besonders ist und die mich auch berührt. Sein Vater, Tutti Geschke, war Vize-Olympiasieger 1972 in München und ein paar Mal Weltmeister für die DDR. Und sein Kumpel, mit dem er in München Vize-Olympiasieger auf dem Tandem wurde, fährt in diesem Jahr wieder mit bei der Bike Navy. Also das ist für mich ein besonderes Gefühl. Simon Geschke und den Partner seines Vaters, Werner Otto, Rad an Rad zu sehen. Werner ist jetzt Ende 70, fit wie ein Turnschuh. Der freut sich total auf Simon auch. Den kennt er natürlich noch, als Simon mit der Rassel um den Tannenbaum gelaufen ist. Und das wird für mich ein total emotionaler Moment, Werner und Simon zusammenzusehen. Und ich bin mit Simons Vater ein paar Mal zusammen Rad gefahren, habe ihn jetzt gerade vor ein paar Wochen in Berlin wieder getroffen und konnte ihn leider nicht überreden, in Nordholz dabei zu sein. Vielleicht nächstes Jahr.
Ja, das wird sehr schön. Also ich freue mich auch, Werner mal wieder zu sehen. Ganz lange nicht gesehen, aber ich kenne natürlich aus meiner Kindheit und genau, also zur Veranstaltung nochmal. Auch für mich eine tolle Sache. Ich bin immer super gern Radrennen in Deutschland gefahren. Leider war es so, dass es ganz wenige in Deutschland nur gibt und den Fans oder den Radsportbegeisterten nah zu sein, war aber immer was mir auch immer Spaß gemacht hat, weil ich halt auch wusste, dass bei der Tour de France viele vor dem Fernseher saßen und man hatte nie so richtig die Gelegenheit, mal in einem entspannten Umfeld mal wirklich bei so einer Veranstaltung sich zu präsentieren oder mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, gerade auch mit dem Nachwuchs oder vielleicht Radsport interessierten Kindern. Genau, also es war immer schön, bei der Deutschlandtour zum Beispiel dann halt wirklich mit den einheimischen Fans ins Gespräch zu kommen. Und war aber natürlich nicht immer so einfach dann zwischen Umziehen und Start. Und also mir fallen eigentlich nur drei Rennen ein. Das war die Deutschlandtour, Deutsche Meisterschaft und vielleicht irgendwie noch Eschborn, Frankfurt oder nach Hamburg bin ich letztes Jahr noch gefahren. Aber das waren halt immer nur 3-4 Möglichkeiten von 85 Renntagen. Und genau, das finde ich jetzt auch echt schön, dass ich jetzt für sowas mal ein bisschen mehr Zeit habe und ist natürlich jetzt, auch wenn es in Cuxhaven jetzt kein World Tour Rennen mehr ist, hoffe ich natürlich trotzdem, dass viele Leute kommen und ja, dass man da ins Gespräch kommt auch.
Also ich habe auf jeden Fall schon total Lust bekommen, jetzt durch dieses ganze Erzählen. Bin natürlich super traurig, dass ich zur gleichen Zeit, du hast das vorhin schon erzählt, im Harz bin. Aber die Zuhörer und Zuhörerinnen, die haben ja vielleicht Zeit und wollen jetzt zum Bike Navy. Stolli, sag doch nochmal eben ganz kurz, wann findet das statt? Und kann ich mich noch anmelden? Wo melde ich mich an und überhaupt, wenn ich jetzt dabei sein will?
Mache ich gerne. Also alle Informationen findet man natürlich und Frau auf unserer Seite www.bike-navy, nicht Navi, sondern Navy wie Marine.de, weil wir halt mit der Marine zusammenarbeiten. Da kann man sich anmelden. Die Anmeldung geht bis eine Stunde vor Rennbeginn, aber es macht Sinn, sich rechtzeitig anzumelden. Also bis zum 12. Juni wäre schon ganz schön. Die Veranstaltung geht am 13. um 15 Uhr an den Happachhallen in Cuxhaven los. Die kennt ihr alle. Am Samstag dann um 14.30 Uhr am Aeronautikum und am Sonntag, wie ich das vorhin schon sagte, ab morgens um, ich glaube, der erste Start ist 8.30 Uhr, dann bei den Sportfliegern in Nordholz. So, und eine Sache noch, weil ich auch immer wieder gefragt werde, die Zeiten sind schwierig, das sind sie wirtschaftlich, das merken wir alle. Also wir bieten Startplätze ab 5 Euro, also insbesondere für die Kids. Das geht natürlich dann hoch, wenn du einen Vierer fährst, ist es mehr, wenn du einen Zweier fährst, ist es auch mehr. Aber wir bemühen uns einfach, attraktiv auch für alle Leute zu sein, die sich das, die gerne dabei sein wollen. Und ich glaube, auch die Preise stehen alle auf der Seite und man kann sich da dann entsprechend auch zu unserem Anmeldepartner Race Result Hamburg verlinken lassen. Das ist alles ziemlich easy.
Ja, sehr gut. Also, dem steht ja jetzt nichts mehr im Wege, sich anzumelden und ehemalige Radprofis kennenzulernen, mit denen mal vielleicht um die Wette zu fahren oder vielleicht am Samstag einfach auch mal eine lockere Tour zu fahren. Mehr oder weniger locker vielleicht. Werden wir dann sehen. Also, ihr habt sehr viel Appetit gemacht auf die Veranstaltung. Ich freue mich drauf.
Ja, vielleicht um nochmal zu ergänzen. Man muss ja nicht immer gegen Simon Geschke fahren, ja. Man kann ja auch mit ihm fahren in der Zweiermannschaft oder im Viererteam, ja. Also, und er ist ja mit Sicherheit einer der fittesten. Da kann er mir jetzt erzählen, was er will. Insofern lohnt es sich, insbesondere für die Zweier- oder Vierermannschaft sich anzumelden. Das nochmal als Ergänzung.
Sehr schön. Vielen Dank euch beiden für eure Zeit und dass ihr uns hier ein paar Einblicke gegeben habt in das Event, in die Radsportkarriere. Und ja, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg bei dem Event und sicherlich werden wir hören, wie es gelaufen ist.
Ganz kurz ist ja schon angeklungen, wir haben ja unsere eigene Veranstaltung an dem Wochenende. Das ist eine Terminüberschneidung, das ist ein bisschen schade, aber naja, also sind auch zwei völlig unterschiedliche Sachen. Also wenn du richtig Bock hast, Gas zu geben, dann bist du bei Bike Navy richtig. Und dass wir diese Sache unterstützen, das haben wir ja, beweisen wir schon dadurch, dass wir auch wieder Sponsor sind und zwei schöne Preise stiften.
Was gibt's denn dieses Jahr zu gewinnen bei der Tombola?
Also wir haben zwei tolle Stevens Kinderräder, 24 Zoll, Beat SL, 599 Euro das Stück. Die stellen wir dem Stolli zur Verfügung, dass er die bei den Kinderrennen ausloben kann und dann können die richtig gut performen oder ich weiß nicht, wie das verlost. Werden wir dann sehen. Auf jeden Fall gibt es zwei schöne Kinderräder.
Ja, mega. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein total toller Anlass und ich meine, wir waren ja selber auch schon auf der Veranstaltung. Das macht einfach Spaß, da auf dem Flugplatz zu fahren, auch dieses Feeling zu erleben und diese Exklusivität. Ich meine, wann kommt man da schon mal hin?
Genau, wann kommt man schon mal auf den Flughafen und trifft man schon mal solche Stars so hautnah? Wann kann man mit denen schon mal zusammen Radfahren? Und die Touren drumrum, also nach Otterndorf hier fürs Stadtradeln, ist mit Sicherheit auch super interessant. Die ausgeführte sportliche Tour ist super. Also es sind viele Gelegenheiten, dass du mitfahren kannst, sei es ganz gemütlich oder sei es ein bisschen sportlicher oder tatsächlich das Zeitfahren. Fahr mal hin, nimm teil, melde dich an. Auf jeden Fall eine tolle Veranstaltung.
Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
Thorsten, ich kann mich daran erinnern, dass du mich vor gar nicht allzu langer Zeit am heutigen Tag angerufen hast und gesagt hast, wir brauchen jetzt Bewerbung, wir brauchen Auszubildende. Und jetzt gerade hast du im Intro gesagt, unser neuer Auszubildender. Was ist denn da passiert?
Naja, neue Auszubildende, wollen wir die Sache immer noch nicht vorwegnehmen, bevor das nicht in trockenen Tüchern ist. Der Ausbildungsvertrag ist nicht unterschrieben. Tatsächlich war heute ein junger Mann da und sagt, er möchte sich bewerben bei uns als Zweiradmonteur oder Zweiradmechatroniker, das werden wir dann noch sehen. Aber das war schon cool. Also so stelle ich mir das eigentlich vor. Der hatte seine Bewerbungsmappe dabei, also eine schriftliche Bewerbung. Nicht, dass ich besonders Wert lege auf Papier, aber er hätte mir das auch elektronisch übermitteln können. Aber er war halt persönlich da, kommt aus Hemmoor und war mit dem Fahrrad unterwegs.
Ah, okay. Das ist ja schon mal auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Und das hat dich umgehauen.
Ja, also, ne, finde ich super. Also ja. Einfach mal persönlich vorbeikommen, seine Bewerbung abgeben und kurz vorstellig werden. Ja, dafür nehmen wir uns natürlich Zeit, weil wir suchen ja Leute, die in unser Team wollen. Also wir suchen Leute fürs Büro, für Backoffice, wir suchen Leute, die telefonieren können. Wir suchen Leute für die Fahrradvermietung, die Bock haben, irgendwie mit Urlaubern zusammen den Urlaub zu verbessern. Solche Menschen suchen. Wir suchen auch Auszubildende im Einzelhandel und auch in der Werkstatt. Also nur der Werkstattjob scheint ja jetzt weg zu sein. Der ja, Werkstattauszubildende. Also wenn das alles klappt, das ist ein Bikepacker, der hat, deswegen, das habe ich ja vorhin erzählt, der hat diese Strecke, die du gemacht hast, andersrum gefahren mit seinen Kumpels, mit irgendwelchen Schrotträdern. Haben sie sich damals gedacht, nehmen einfach ein bisschen Sachen mit und gehen mal auf Bikepacking-Tour und die Räder haben Amsterdam und noch ein bisschen weiter durchgehalten, bevor sie zusammengebrochen sind und dann mussten sie mit dem Zug zurückreisen.
Naja, nach der Ausbildung ist es dann ja vielleicht kein Problem, noch weiterzufahren.
Nach der Ausbildung fährt er mit dem Fahrrad, das ganz sicher viel, viel länger durchhält als nur bis Amsterdam.
Ja, mega. Also ich höre auf jeden Fall raus, wir haben sehr viele Jobs hier, sehr viele unterschiedliche Jobs, auch Möglichkeiten hier bei Rad und Tour seine Karriere zu starten.
Seine Karriere zu starten oder auch abzuschließen oder auch fortzusetzen, also alles. Also lass uns doch nochmal ganz kurz reingehen. Was suchen wir denn wirklich? Also wen müssen wir ermutigen? Also ich habe schon gesagt, alle jungen Menschen, die sich vorstellen können, in der Werkstatt zu arbeiten, ermutigen wir auf jeden Fall nochmal eine Bewerbung abzugeben.
Genau.
Alle jungen Menschen, die Bock haben, im Verkauf zu arbeiten.
Genau.
Also Einzelhandelskauffrau, Einzelhandelskaufmann, Verkäuferin, Verkäufer. Also wenn du eins von diesen Sachen für dich auserwählst, dann bist du bei uns auf jeden Fall richtig und ich verspreche dir, bei uns lernst du wirklich verkaufen. Nicht Regale einräumen, sondern verkaufen.
So, und wenn du das schon kannst, darfst du dich auch gerne bewerben, weil wir suchen ja auch schon fertige Verkäufer.
Ja, wenn du schon eine gute Verkäuferin bist oder ein guter Verkäufer bist, dann kannst du auch zu unserem Team dazu stoßen und lass dich nicht davon abhalten, dass du noch nichts über Fahrräder weißt. Wenn du was über Verkaufen weißt, dann bist du bei uns auf jeden Fall richtig.
Sehr schön, aber das war's noch nicht.
Nee, das war's noch nicht. Wir brauchen auch jemanden im Büro, der, wie wir das heutzutage in Neudeutsch nennen, Backoffice macht, also der gar nicht unbedingt vorne steht, der hinten im Büro Telefon, aber auch Kundenkontakt hat übers Telefon, der ein bisschen Ordnung macht und Prozesse vorantreibt und Prozesse organisiert.
Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Was muss ich da mitbringen?
Ja, Büroerfahrung wäre bestimmt nicht schlecht, aber telefonieren können und wollen ist bestimmt auch nicht unwichtig. Einfach mal mit unseren Kunden in Kontakt treten und den Service für die Kunden verbessern ist da ganz wichtig. Und dann suchen wir ja auch noch jemanden für die Fahrradvermietung.
Und da ist es quasi besonders wichtig, den Urlaubern einen wunderbaren Urlaub ermöglichen zu wollen.
Genau, einfach den Service zu bieten, die Fahrräder richtig zu übergeben, das kurz zu erklären, mit den Urlaubern Spaß zu haben, die abends wieder in Empfang zu nehmen. Wir haben ja den Vorteil, dass wir für fast alle Jobs eine 4-Tage-Woche anbieten. Also nur, dass du nur 4 Tage arbeiten musst bei uns. Gerade bei der Fahrradvermietung ist es natürlich im Sommer so, dass wir 7 Tage die Woche geöffnet haben. Da gibt es dann schon auch, da musst du bei der Fahrradvermietung gucken, wie du da mit der Zeit klarkommst, ob du nur vormittags oder nur abends arbeitest oder ob du nur 3 Tage und dann mal 4 Tage arbeitest oder das lässt sich mit Sicherheit alles einrichten, also flexible Arbeitszeiten können wir in jedem Fall bieten, von der 4-Tage-Woche bis zu geteilten Schichten und bei uns ist alles möglich.
Das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Flexibilität und Möglichkeiten für im Grunde genommen jeden Menschen hier draußen, oder?
Genau, und jemand, der Fahrräder ausliefert, mit dem Auto und die den Kunden bringt, suchen wir auch noch. Was suchen wir denn noch?
Also wenn du super bist in Sachen KI, kannst du dich auch gerne bewerben.
Ja, tatsächlich, auch da haben wir ja viel Potenzial noch, oder?
Ja, also es ist halt, man muss ja sagen, durch diese 3, 4 Unternehmen, die wir hier ja im Grunde genommen zusammenbringen, bestehen so viele Möglichkeiten in der Fahrradbranche, irgendwie so seinen Traumjob zu finden. Und das ist ja im Endeffekt egal, ob es die Werkstatt, der Verkauf, die Vermietung, Marketing, Büro ist, da findet sich immer irgendwas.
Vielleicht müssen wir auch noch mal ein bisschen reingehen, weil du gerade gesagt hast, für die 3-4 Unternehmen. Wir haben ja das eine, für das uns alle unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich kennen, für das du uns wahrscheinlich auch kennst, ist unser Fahrradgeschäft. Vielleicht auch noch unsere Fahrradvermietung, was ja eine eigenständige Unternehmung auch ist. Aber wir haben ja mit Klicklicht, wo du ja maßgeblich drin bist, Marleen, auch noch ein Unternehmen, was andere Fahrradgeschäfte berät, für andere Fahrradgeschäfte Marketing macht. Da ist ja auch noch ganz viel Potenzial. Also egal, was dich interessiert, ich glaube, du bist bei uns richtig.
Das sehe ich genauso. Also geh mal in die Shownotes, da findest du einen Link zu den Jobs, die wir so ausschreiben. Wenn da noch nicht das bei ist, was du suchst und sagst, ich habe aber hier Potenzial und ich weiß was, was ihr gebrauchen könntet, dann schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@radontour.de und ich bin mir sicher, wir finden einen Weg, wie wir zusammen glücklich werden.
Sehr gut.
66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp.
So, wir hatten eine kurze Pause. Marleen hat ein blaues Auge, ich habe einen gebrochenen Finger.
Ganz so schlimm ist es jetzt noch nicht.
Nein, wir haben uns geeinigt. Wir haben uns geeinigt. Wir nehmen mal eine sehr, sehr schöne Strecke von Marleen. 66 Kilometer irgendwo in Holland. Und Marleen hat mich damit überzeugt mit der Infrastruktur, die sie auch da irgendwie mir gezeigt hat. Eine Brücke, eine echte, nur für Fahrräder gemachte Brücke, finde ich ja schon immer super spannend. Mitten durchs Wasser fahren finde ich auch spannend, aber Marleen, du musst das erzählen, weil du bist da ja gefahren, oder?
Genau, also ich muss sagen, die erste Etappe, die wir gefahren sind, das ist heute der 66 Kilometer Tourentipp, die Etappe ging von Amsterdam nach Utrecht und ich wollte damals, als ich meinen Interrail-Urlaub gemacht habe vor ein paar Jahren, bin ich ja auch in Amsterdam schon gewesen, das heißt die Stadt kannte ich und auch die Fahrradinfrastruktur, da bin ich glaube ich 90 Kilometer mit dem Faltrad gefahren, weil es einfach so sensationell war. Aber ich habe Utrecht vergessen auf meiner Tour und Utrecht soll ja so die Fahrradstadt Hollands quasi sein und das habe ich dann dieses Mal mit eingebaut und wir sind dann in Amsterdam gestartet im Zentrum, haben uns erstmal ein bisschen akklimatisiert, weil das ist ja erstmal ganz schön überfordert, wenn da auf einmal hunderte von Radfahrern gleichzeitig mit dir auf den Radwegen unterwegs sind, sind dann aus Amsterdam raus. Und das Schöne ist ja, du fährst ja immer an irgendwelchen Kanälen, Grachten, Seen. Also ich weiß gar nicht, da ist so viel Wasser, ich weiß gar nicht, wie diese Wasser alle heißen. Also das ist wirklich, wirklich viel. Aber ich erinnere mich, dass wir raus sind aus Amsterdam und dann waren wir an einem Kanal und über diesen Kanal, da ist so eine geschwungene Brücke. Du hast es gerade erwähnt, ich habe dir nämlich ein Video gezeigt und damit habe ich quasi schon fast gewonnen für diese Tour. diese Brücke, die ging quasi so geschwungen über den Kanal und dann noch so ein bisschen über den Landstrich raus und das war wirklich so ein bisschen wie im Film, so eine Infrastruktur.
Ja, ich finde diese Fahrradbrücken, die dann natürlich so eine Schleife machen, damit du die Höhe ganz locker gewinnst und das nicht zu steil ist, die finde ich ja immer wieder faszinierend.
Und wir waren dann tatsächlich auch ein Stückchen weiter, denn das hatte ich dann erzählt, da war das so ein bisschen, ich weiß nicht, wer von euch schon mal nach Sylt mit dem Zug gefahren ist, der Zug, der fährt ja im Grunde genommen nur auf Gleisen und links und rechts ist das Wasser. So, und so ähnlich ging das dann für uns mit dem Fahrrad auch weiter. Wir waren dann in Vreeland und da sind dann so, ja, größere Gewässer, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, aber es sieht auf jeden Fall aus wie ein Riesensee und Moorlandschaft und sowas alles. Und da kommt man quasi in so ein Viertel, wo ganz viele Villen stehen. Also ich glaube, da wohnen die reichsten Menschen der Welt.
Also, wow.
Du denkst wirklich, du fährst an diesen ganzen Häusern vorbei und denkst dir so, krass, wie kann sich das jemand leisten? Dann fährst du weiter und denkst, okay, das war also gerade das Haus von der Putzfrau. Also, wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich so, wo du dachtest, okay, krass, hier stehen jetzt gleich irgendwelche Menschen an diesen riesenhohen Palästen und kontrollieren, ob du hier wirklich Fahrrad fahren darfst. Aber es war total schön, weil dieser Steg, der dann quasi darüber ging in dieses Reichenviertel, das war Schotter. Links und rechts hattest du Grün. Und wenn du durch dieses Grün durchgeblickt hast, eben das Wasser. Und genauso ging es dann nachher auch wieder zurück. Kein Autoverkehr, alles ruhig. Du hattest wirklich zwischendurch das Gefühl, Autos existieren da einfach überhaupt gar nicht. Außer du verfährst dich aus Versehen.
Dann warst du auf der Autobahn, oder was?
Dann warst du auf einmal auf einer zweispurigen Schnellstraße, also pro Richtung zwei Spuren, und wirst ausgehupt wie der letzte Vollidiot. Also,
ja, da sind sie dann empfindlich.
Da sind sie empfindlich.
Holländer. Ja, das kenne ich auch. Aber sehr schön. Also okay, also das hört sich an wie die Strecke vor meiner Haustür. Nein, ich habe da leider noch keine Villa. Ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ja, dann lass doch mal nachfahren und uns die Villen angucken und diese schöne Infrastruktur, die du beschrieben hast.
Genau, also wenn du nach Holland mal fährst oder in die Niederlande, da solltest du dir die beiden Städte auf jeden Fall unter die Räder nehmen. Auch Utrecht lohnt sich total. Man darf auch gerne einen Abstecher in das Fahrradparkhaus machen, ist auf jeden Fall sehr überwältigend.
Das ist es, eindeutig.
Und ja, genau. Die Tour findest du wie immer auf Komoot und schau dir die Bilder an, schau dir die Tour an, fahr sie nach und hab Spaß.
Das Fahrradhighlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
Okay, was man für Bike Navy braucht, ist ja eigentlich, wenn du wirklich richtig mitfahren willst, auf dem Flughafen ein Rennrad. Am besten ja ein Zeitfahrrad, aber naja, das werden sich die meisten ja nicht kaufen. Aber ein Rennrad wäre schon ganz gut, oder?
Auf jeden Fall. Haben wir da denn irgendwas Bestimmtes gerade, was dir im Kopf vorschwebt?
Ach, wir haben jede Menge Rennräder. Also jede Menge weiß ich gar nicht, aber wir haben schon ein paar Rennräder am Start. Auch bei uns im Laden, die kannst du natürlich jederzeit angucken. Ich habe mir gerade mein neues Orca gekauft und bin ja totaler Fan von dem Orca. Ich finde, es ist eins der formschönsten Fahrräder, Rennräder, die es auf dem Markt überhaupt gibt.
Es gibt ja unterschiedliche Orcas und ich bin jetzt ja noch nicht so lange in diesem Rennradgeschäft drinne. Vielleicht erklärst du mir und den Zuhörern mal, wo da die Unterschiede auch sind. Also welches Orca meinst du jetzt? Ich weiß, es gibt zwei unterschiedliche. Einmal ein normales in Anführungsstrichen und eins, was aerodynamisch
ist. Genau, es gibt das Orca Aero. Das ist ein aerodynamisch optimiertes Fahrrad mit wirklich Aero-Funktion schon dran. Also tiefe gesetzte Sattelstrebe und profilierte Rohre und auch Flaschenhalter und Flaschen, die Aero-Form haben. Das ist schon sehr aerodynamisch ausgerichtetes Rad. Und dann gibt es das andere Orca, das normale Orca, das Orca-Rennrad, wo ich sagen würde, das ist wirklich das formschöne Rad. Wenn man von der Seite guckt, dann hat es so eine, dann ist das Oberrohr quasi hauchdünn, nur so ganz zart, weil es relativ flach gedrückt ist und wie so eine Messerklinge aussieht. Also finde ich sensationell. Ein sehr, sehr steifes, schön zu fahrendes und komfortables Rad. Ich liebe meinen Orca auf jeden Fall. Und das ist auch ein Tipp, das tatsächlich auch jetzt hier bei Bike Navy zu fahren. Wir haben gerade jetzt ein neues Orca nochmal reingekriegt. Ein Kunde sich das bestellt mit einer Shimano 105, also Di2 105. Ich finde, dann ist es auch erschwinglich und gut ausgestattet. Also 4.399 Euro für das Fahrrad mit der 105 Di2 finde ich einen guten Kurs, um einzusteigen in den Rennradbereich, der zeigt, was ein Fahrrad alles kann, was wunderschön ist, was mit elektronischer Schaltung funktioniert, und dann habe ich ein Rad, mit dem ich wirklich alles machen kann.
Ja, also ich glaube auch ein sehr schönes Fahrrad. Ich habe das gerade auch im Schaufenster gesehen. Es gefällt mir auch optisch sehr gut. Ihr fahrt es ja auch, oder sehr viele, die ich kenne, fahren das. Also gefühlt fährt gerade jeder das Orca. Und ich denke, das ist auch wahrscheinlich berechtigt.
Unbedingt. Also komm vorbei, lass dich vermessen. Kennst den Spruch ja hier im Podcast. Mach einen Beratungstermin, dann geht auch nichts schief.
Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
Es findet in Berlin ein Radverkehrskongress statt und ich bin eingeladen, mein Lieben.
Oh, bist du etwas Besonderes?
Nein, ich glaube, es sind ganz viele eingeladen, aber auf jeden Fall habe ich sogar zugesagt.
Sehr cool. Ich weiß, wir waren schon mal auf einen. Ich fand das sehr spannend und mich würde ja wahnsinnig interessieren, was du da mitbringst.
Ja, da könnt ihr alle gespannt sein. Du kannst dich auf den nächsten Podcast freuen. Da werde ich berichten, was da so gelaufen ist und ob es wirklich vorwärts geht mit Fahrradfahren in Deutschland.
Ja, aber mal ganz stark hoffen.